Wenn ihr euch oft beim Zuhören von Erklär mir die Welt Folgen denkt, dass ihr zu gewissen Themen auch noch andere Fragen an den Gast gehabt hättet, dann schaut's mal auf erklärmir.at/Fragen vorbei. Da sammeln wir nämlich eure Ideen oder Fragen, die ihr zu Podcast-Folgen habt, die bald bei uns erscheinen werden. Der Andreas schaut da immer kurz vorm Interview rein und sucht sich meistens ein paar HörerInnen-Fragen aus. Also geht's gerne mal erklärmir.at/Fragen ein und schickt uns, was euch beschäftigt. Jetzt gibt's noch großes Danke an den Florian, der Erklär mir die Welt neu unterstützt. Wir haben uns total darüber gefreut. Danke, danke, danke. Du machst unsere Arbeit mit möglich. Wenn ihr uns auch helfen wollt bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung, dann geht's gerne auf erklärmir.at/support.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht's um die Flucht und zwar von Tamim Hakimi, der bei mir sitzt. Hallo, lieber Tamim.
Hallo, lieber Andreas. Ich grüße Sie.
Schön, dass du da bist. Freut mich sehr.
Freut mich auch.
Kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
Ja, gerne. Ich heiße Tamim Hakimi, komme aus Afghanistan. Ich bin 26 Jahre alt und seit 13 Jahren bin ich halt 12 Jahre in Österreich.
Mhm. Bist schon lange da?
Ja. Ja.
Was machst du jetzt beruflich in Österreich?
Beruflich ich arbeite als Elektriker. Ich bin Elektriker.
Mhm. Tamim, bevor wir zu deiner Flucht kommen, die jetzt schon lange aus ist, kannst du uns mal erzählen, wie du in Afghanistan aufgewachsen bist? Wo war das und in welcher Familie?
In Afghanistan, wir haben einen Ort gelebt, in einer Ortschaft, in einer Provinz. Wir sind 7-köpfige Familie. Vater, Mutter, 2 Schwestern und Brüder dann.
Mhm.
Wir sind normal so in die Schule gegangen. Ich bin mit meinen Geschwistern, wir sind zur Schule gegangen. Wir haben so halt normales Leben gehabt am Anfang, bis das ganze Sache passiert ist, Flucht und so. Davor haben wir wirklich ein schönes Leben mit Familie gelebt und Vater, Mutter, Schule, so halt wie normal.
Mhm. Was haben deine Eltern beruflich gemacht?
Mein Vater hat in einer Transportfirma gearbeitet, als Lieferant für ausländische Firmen damals. Und meine Mutter ist zu Hause mit uns geblieben.
Mhm.
Obwohl sie ist schon gebildet. Weil in unserer Ortschaft findet man wenig Frauen, die gebildet sind. Weil meine Mutter kommt nicht aus unserer Ortschaft. Mein Vater hat sie woanders kennengelernt und dann geheiratet und in unsere Ortschaft umgezogen hat.
Mhm. Wenn dein Vater Lieferant war, weißt du, welche
Güter? Er hat Getränke.
Mhm.
Getränke hat er zu den ausländischen Firmen geliefert hat.
Mhm. So Cola oder weißt du was?
Cola, Wasser, okay. So verschiedene Getränke, Energy Drinks. So.
Mhm. Und was für Erinnerungen hast du an deine Kindheit? Also du bist in die Schule gegangen, was hast du sonst gemacht?
Viel haben wir nicht gemacht dort, weil es gibt halt nicht viel bei uns. Nur so Kinderspiele halt mit Dorfbewohnern. Schule und dann haben wir noch eine Koranschule besucht. Zum Moschee gegangen in der Früh bis 8, 9 Uhr. Wir haben Koran gelernt und danach von 10 bis 2, 14 Uhr. Wir sind in der Schule gewesen und nachher dann zu Hause Aufgaben und dann noch spielen mit Brüdern und Schwestern.
Und dann hast du irgendwie viel gefernseht oder Fußball gespielt oder irgendwas gemacht?
Fußball haben wir auch gespielt, ja.
Mhm.
Ist nicht so offiziell irgendwo in einer Mannschaft, aber mit so zwischen unter uns hat Brüdern und die Dorfbewohner, wir haben gespielt, ja, ab und zu und Volleyball auch.
Ja. Spielst du jetzt noch?
Leider nicht. Leider nicht, nein. Ich spiele jetzt eigentlich sehr wenig Fußball.
Keine Zeit oder keine Gruppe?
Das Leben hat mich ein bisschen so gedruckt, dass ich auf meine vielen Hobbys jetzt kann ich, schaffe ich halt auch nicht. Wegen Arbeit, weil von 6 ich bin auch immer aufgewacht bis ungefähr 19 Uhr, dann bin ich wieder nach Hause gekommen.
Ja.
Weil bis 18 Uhr haben wir gearbeitet, bis du nach Hause kommst.
Dann ist man müde.
Dann ist man müde, willst du duschen, essen, dann wieder schlafen vom Morgen, wieder das gleiche Routine.
Ja. Und Tamim, also du bist in einer Provinz in Afghanistan aufgewachsen, hast gesagt, so ein ganz normales Leben mit Schule, mit Familie, mit deinen Geschwistern, mit Fußball oder Volleyball gespielt. Wo war denn so der Punkt, wo du oder deine Familie beschlossen haben, du gehst da jetzt weg? Was war da?
Was ich vergessen habe, unsere Dorfbewohner meistens sind entweder offiziell mit Taliban gearbeitet oder inoffiziell, weil damals haben wir noch alte Regierung gehabt. Jetzt regiert komplett die Taliban. Aber früher so, unsere Dorfbewohner waren meistens so Taliban, meine Onkel sogar. Zwei Onkel waren auch bei Taliban. Dann die Dorfbewohner waren nicht zufrieden mit Arbeit von meinem Vater, dass er für ausländische Firma als Lieferant arbeitet. Die wollten nicht, dass er für ausländische Firma arbeitet. Das haben sie irgendwie als unreines Geld, kann man sagen, oder was auch immer er nennt. Und wollten nicht, dass er weiter arbeiten geht. Aber mein Vater, weil er hat fast 5 Kinder, 7, 5 Kinder. Und er muss sorgen davor, er hat halt weitergearbeitet. Bis dann mit ihm sein Tod und so passiert halt.
Du musst mir immer sagen, wenn du über etwas nicht sprechen möchtest, okay?
Es fällt mir natürlich sein Tod sehr schwer, weil das nimmt mich auseinander, wenn ich jedes Mal fange an darüber zu erzählen oder so. Aber ich werde natürlich ein bisschen was erzählen, wie das war und wie haben wir erfahren, dass er tot ist. Ja, wenn dann während die Zeit, werde ich sagen.
Magst du jetzt darüber reden, was da passiert ist?
Ja, normal, da ist immer arbeiten gegangen und eine Woche bis zwei Wochen ist er in der Arbeit gewesen und nicht nach Hause gekommen, weil er musste immer irgendwo hinfahren, war nicht nah, aber jeden Abend konnte er nicht nach Hause kommen. Bis das letzte Mal, wie er weg war, dann haben wir fast so einen Monat von ihm gar nicht gehört, wo er ist und was er macht. Wir haben wirklich uns sehr Sorgen gemacht, wo er ist, weil wir haben keinen Kontakt gehabt mit Firmen, dass man dort anruft. Wir haben sogar nicht gewusst, in welcher Firma er arbeiten geht. Dann nach so einem Monat ungefähr hat dann unsere Top-Tor geklopft. War so ein paar Jugendliche, hat gesagt, er muss kurz in Moschee kommen. Wir sind dann in Moschee gegangen, dann dort lag mein Vater tot halt. Er wurde zweimal erschossen. Ja, und die Dorfbewohner waren alle dort, haben wir geredet, wie, wo, was passiert. Die haben gesagt, wir haben ihn auf dem Weg irgendwo, haben wir ihn gefunden, so liegen. Ja.
Und weiß man nicht wirklich, was passiert ist, oder?
Uns hat keiner genau gesagt und es gab auch wirklich nicht so eine richtige Regierung, dass du irgendwo hingehen kannst und fragen kannst, wie ist das passiert. Und das ist noch immer in meinem Herz geblieben und dass man das nicht herausfinden konnten damals. Aber natürlich waren die Taliban oder irgendwie, weil die waren nicht damit einverstanden, dass er arbeiten geht. Mhm. Bevor ausländische Firma arbeitet hat. Mhm. Ja.
Das war schrecklich dann für dich und deine Familie.
Für meine ganze Familie war das so ein Schock. Und meine Mutter ging es sehr schlecht. Sie hat so Albträume gehabt immer. Wir waren Kinder halt, wir waren noch sehr jung. Aber für meine Mutter war das sehr schwer. Und sie hat noch immer so eine Krankheit. Manchmal fällt sie, wenn sie irgendwie nachdenkt oder so, das kann sie nicht. Sie hat irgendwie immer, sie wird nervös, sie schlägt sich manchmal, wenn zu viel wird für sie alles. Weil das ist alles von dieser Zeit noch.
Ja. Ist deine Mutter jetzt mit dir in Österreich oder ist sie in Afghanistan?
Nein, die leben alle noch in Afghanistan, aber nicht in unserer Provinz. Die leben jetzt in Kabul, in der Hauptstadt.
Und hat dann jemand aus der Familie helfen können? Also mit 5 Kinder, deine Mutter ganz alleine, das ist ja ein Wahnsinn.
Meine Onkel, die haben uns gar nicht geholfen, weil die sind mit Taliban zusammengearbeitet. Die waren nicht einmal einverstanden, dass wir das Dorf verlassen wollen. Nachdem das passiert ist, dann meine Mutter wollte dann keine Sekunde mehr dort bleiben. Sie hat gesagt, wir wollen, wie schnell es geht, aber irgendwie muss man auch geheim halten, dass wir von hier alle weggehen. Geholfen hat uns nur ein Onkel von mutterlicher Seite. Ein bisschen hat er uns geholfen, dass wir so eine Unterkunft kriegen und so. Aber von unserem Dorf hat uns niemanden geholfen.
Aha. Und ihr habt dann versucht, dass das niemand erfährt und seid dann in diese Unterkunft gegangen?
Genau. Wir sind dann von dort weggegangen. Und dann nachher, weil ich die Älteste bin von meinen Geschwistern, und natürlich habe ich so einen Wut gehabt in mir, nachdem ich das alles gesehen habe. Denn meine Mutter hat gedacht, bevor es dir irgendwas passiert oder bevor du irgendwas machst, ich finde es gut, dass du von hier weg siehst. Wir haben vom Vater so Erde geerbt. Das hat sie irgendwie verkauft und so, damit ich bis hier komme.
Also du hast jetzt gesagt, ihr habt Erde geerbt, du meinst Grund, oder? Eine, wo man bauen kann, oder?
Genau, ja.
Das habt ihr verkauft dann?
Das hat meine Mutter irgendwie geschaut, dass sie das verkaufen kann. Und dann hat mit dem Geld, hat mich ja nach Europa halt geschickt.
Ja. Und weißt du noch, wie das war? Hat deine Mutter dir mal gesagt, das ist besser, du gehst? Kannst du dich erinnern, wie sie das gesagt hat?
Ja, weil sie hat mich irgendwie, weil ich war sehr wütend über das, was passiert ist mit meinem Vater. Und ich wollte unbedingt irgendwas unternehmen und irgendwas machen, damit ich mich selbst beruhige. Und meine Mutter wollte, dass ich gar nichts mache. Und sie hat mir dann einmal gesagt, wir schauen, dass du jetzt von hier wegkommst, weil entweder du machst uns auch vielleicht hier Probleme oder dir selbst auch. Mhm. Ist besser, wenn du von hier weggehst. Ich wollte auch nicht, aber sie hat mit schweren Herzen das gemacht, wirklich, mit sehr schweren Herzen. Weil ich war die Älteste und sie natürlich wäre gut, wenn ich mit ihr geblieben wäre, aber weil sie ist Mutter, sie checkt schon die Kinder, sie hat uns aufgewachsen alle. Und dann hat gesagt, es ist besser, wenn du gehst von da. Dann hat sie mich gesagt, wir schauen, wir sind gerade im Gespräch mit ein paar Leuten, dass sie dich von hier wegbringen.
Weißt du noch, wie das für dich war? War das für dich eine leichte Entscheidung, zu sagen, okay, ich gehe jetzt weg?
Leicht war das nicht. Das war wirklich eine sehr schwere Entscheidung damals, dass ich meine Familie verlasse. Ich war nie weg von unserer Ortschaft, war ich nicht einmal nach Kabul gegangen, einmal irgendwann. Weil wir sind immer dort geblieben, bis das ganze Sache passiert und meine Mutter hat dann mich weg, gesagt, du sollst weg.
Aha. Und weißt du noch, wann habt ihr dann mit anderen Leuten geredet, die schon wussten, wie man wegkommt, wie das funktioniert?
Ich habe selber viel damals nicht, ich war nicht viel im Gespräch. Das hat die Ältere halt gemacht. Meine Mutter und dieser Onkel, was da war. Und das haben sie geschaut, irgendwie, dass sie jemanden Gute kann ich nicht sagen, weil die sind alle Schlepper, du kannst denen nicht vertrauen. Aber zumindest jemanden, der ein bisschen sicher ist, dass er schafft, mich herzubringen. Sie haben dann mit jemandem so geredet, alle, dann Termin ausgemacht, dann hat gesagt, okay, morgen, du gehst weg. Aber dann hat sie wirklich viel geweint, wenn sie das mir gesagt hat. Sogar, so wie ich gesagt habe, diese Krankheit, diese Albträume hat sie wieder gehabt, am Boden gefallen und hat fast eine Stunde dann da war, diese ganze Sache, bis sie sich wieder findet. Bis sonst, sie schlägt sich, du zu zweit kannst du sie auch nicht halten, weil sie wird wirklich sehr aggressiv dann. Und dann, bis sie wieder ein bisschen normal war, dann hat sie auch gesagt, so dann haben wir geredet, dass sie mich, ich habe sie auch versprochen, dass ich werde wirklich schauen, dass alles gut läuft, dass ich nicht in schlechte Wege gehe. Und vieles haben wir dann diese Nacht gesprochen mit ihr, dann in der Früh, dann bin ich halt losgegangen von dort mit einer Tasche.
Was war da drin in der Tasche?
In der Tasche, einen Tag davor war ich mit meiner Mutter ein bisschen einkaufen. Sie hat mir so Hemd gekauft, eine Unterhemd, eine Uhr hat sie mir gekauft, Socken, dicke Pissi, Schuhe hat sie mir gekauft. Und noch zwei Hose habe ich in der Tasche gehabt, zwei T-Shirts, halt nicht mehr viel, bisschen was zum Essen. Das sonst nicht. Ein bisschen Geld hat sie mir auch gegeben. Unterwegs, vielleicht brauche ich irgendwas, damit ich mir was kaufen kann.
Und hattest du eine Vorstellung davon, was dich jetzt erwarten wird dann?
Ich habe natürlich ein bisschen Angst gehabt, weil ich konnte die Leute gar nicht, weil ich war 14 Jahre alt. Und mit 14, ich bin mit erwachsenen Leuten unterwegs gewesen, das habe ich gar nicht erst gut gefunden, aber dann, das Leben macht dich zum Mann langsam.
Und da bist du dann abgeholt worden, oder?
Ich wurde dann abgeholt. Wir sind in einen Autobus eingestiegen und Richtung Grenze Iran gefahren. Aber unterwegs, damals hattest du fast 3 Checkpoints. Der letzte, wenn du Kabul und die großen Städte verlässt, dann Richtung Grenze gehst. Erste Checkpoints war so von afghanischen Soldatenregierung. Also dort wird kurz durchsucht und dann gehst du weiter. Dann kommt eine Taliban-Checkpoint. Die schauen auch, ob jemand in Regierung arbeitet oder so, dann haben sie keine Chance gehabt, weiterreisen. Die haben ihn gleich geholt und runter. Manche sind tot, manche wurde festgenommen dort, weil sie in Regierung gearbeitet haben.
Die mit dir im Bus waren?
Die mit uns im Bus waren. Das passiert, dass damals hat, jeder Bus wurde zur Kontrolle, nicht nur unser Bus, sondern jeder, der diesen Weg fährt, der wusste, es gibt meistens Leute, haben deren Karte, deren Ausweise, alle haben zu Hause irgendwo gelassen, damit die während Kontrolle nicht mehr bei sich haben und einfacher weiterkommen. Aber manche, die aus Versehen irgendwas auch bei sich gehabt haben, dann haben sie keine Chance gehabt, weiterreisen. Gleich dort wurde festgenommen, manche wurde erschossen dort, manche dann nur im Gefängnis gebracht.
Hast du das miterlebt, mitbekommen, wie Leute erschossen wurden da?
Wer erschossen wurde, habe ich dort bei unserem Bus nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass ein paar Leute nicht wieder mit uns im Bus eingestiegen sind.
Ja.
Wir sind weniger geworden.
Mhm.
Und dann fährst du halt weiter, wenn du Glück hast, dann passiert nicht mehr, aber es gibt noch eine Checkpoint von IS damals. Das war dann die letzte, dann bist du an der Grenze gekommen, dann mit Schlepper und so, dann nach Iran oder so gereist. Mhm. Das, die letzte Checkpoint war von IS.
Mhm.
Wenn du Unglück hast, dann kommen noch Verbrecher oder Diebe auch noch. Aber zum Glück in unserem Bus das nicht passiert.
Mhm. Und war dann wahrscheinlich jeder Checkpoint war Stress und man ist nervös? Boah. Und
pures Stress war das wirklich. Ich war jung, ich habe wirklich Angst gehabt, eigentlich sehr Angst gehabt. Wie jedes Mal, die steigen ein in Bus und so schreiend. Der erste Checkpoint war Regierung, war ein bisschen okay, weißt du, aber Taliban und IS, das war nicht so, weil die steigen ein, unbepflegte Menschen und mit Kalaschnikow, mit schwerer Waffe, sogar Rakete, manche tragen am Schulter. Mhm. Und dann alle müssen aussteigen vom Bus, alle werden kontrolliert, jede Person wird kontrolliert. Es gibt keine Ausnahme, du darfst sitzen oder du darfst nicht. Alle werden, nur Frauen haben sie nicht kontrolliert.
Mhm.
Aber Männer haben die alle kontrolliert.
Mhm.
Taschen geschaut, Geldbörsen geschaut. Überall, die wollten nur irgendwas finden.
Mhm.
Was?
Mhm. Und irgendwann war es ja dann auch bei dem Checkpoint der IS vorbei.
Genau.
Und dann war es ja an der Grenze zum Iran.
Ja, und dann gab es so Gasthäuser, sogenannte Gasthäuser, kann man sagen. Dann in einem Gasthaus, das war nicht Gasthaus, so wie Hostel, kann man auch sagen. Dann in einem Hostel leben 100 Leute oder weniger, die warten alle, bis das alles organisiert wird. Dann warst du weiter.
Mhm.
Dort haben wir fast 2 Wochen gebraucht, bis die haben alles geschaut, wie, was, wann geht's los. Die sind oft gekommen, wir fahren morgen los und am Morgen passiert nicht. Und die Situation dort war wirklich sehr schlecht, mit so vielen Menschen zusammenleben und das Essen, Trinken. War eine sehr schwere Zeit halt, ja. Das haben wir aber irgendwie doch überlebt.
Und die anderen, waren die auch so jung wie du oder was waren das für Menschen?
Unterschiedlich, ja. Es waren junge Leute, es waren ältere Leute, es waren so verheiratete Leute oder Erwachsene auch waren dabei.
Und irgendwann ist dann jemand gekommen, hat gesagt, jetzt fahren wir und dann seid ihr
genau,
tatsächlich gefahren.
Genau, der hat gesagt, um diese Uhrzeit wird jetzt, wir fahren los.
Mhm.
Und dann, der ist dann wirklich gekommen. Zum ersten Mal hat sein Wort gehalten und ja, hat gesagt, weil wir fahren jetzt morgen um diese Uhrzeit, so alle vorbereitet sein. Wenn ich komme, sage, wir fahren los. Wenn irgendwer bleibt, dann ist seine Schuld, der wird dort bleiben. Wir haben gesagt, okay, und wir sind losgefahren, gegangen halt zuerst bis zu Autos. Bei uns, diese Auto heißen Pickup oder so halt.
Es gibt
ja, hinten ist so Freiraum, gibt's, kann fast 20 Leute hinten sitzen. Innenraum 4 Leute vorne. Hinten gibt es normalerweise 3 bis 4 Sitzplätze, aber er hat fast 8, 9 Leute dort auch sitzen lassen in diese hintere Seite. Und dann losgefahren. Aber es fährt nicht nur ein Auto, sondern auf einmal 10, 15 Autos, aber alle voll mit solchen Leuten. Mit so Leuten. Fährst du los? Die fahren so wie Tepper dann. Wirklich, sehr schnell fahren die dann. Ich wusste nur. Du bist nur im Wüste unterwegs. Fahren, wenn irgendwie runterfällt, dann keiner holt ihn oder haltet nicht. Dann er bleibt dort. Die fahren weiter. Bis dann kommt Grenze von Pakistan und Iran. Und da ist er sehr gefährlich. Die iranischen Soldaten, wenn die sehen jemanden, der schießen gleich. Und das war wirklich sehr schwer. Es gibt so ein Loch. Alle gehen in dieses Loch und warten dort, bis der Schlepper Signal gibt, jetzt geht's los, aufwärts. Dann alle laufen nach auf dieses Loch auf irgendwo, damit du die Grenze überqueren kannst. Wenn du Unglück hast, dann wirst du erwischt, wirst du geschlagen von Polizei, wirst du erschießen auch, die erschießen auch. Dort gibt es keine Gesetze, weil das ist Grenze, dort gibt es keine Gesetze. Entweder kommst du durch oder kannst du nicht durchkommen. Wirst du festgenommen, wieder zurückgeschickt.
Und irgendwann hat der Schlepper gesagt, jetzt geht's. Und dann sagt er, geht man da oder läuft man da?
Du laufst. Laufen.
Ja.
Wir sind dann gelaufen und zum Glück, ja, sei mal durchgekommen. Hat uns keiner erwischt.
Und wo seid ihr dann hingegangen?
Wir sind dann nach Iran gegangen. Das war die Grenze von Iran. Wir sind nach Iran, aber dann dort gab es auch wieder Autos. Wir sind wieder in Autos eingestiegen, dann weiter irgendwo gefahren. Ich kenne mich sehr wenig im Iran aus. Wir sind dann weitergefahren, irgendwo auch so wie Hostel gab es. Wir sind alle dort verstecken mussten. Keiner darf bei Fenster schauen, keiner darf rausgehen, sich irgendwas zum Essen holen oder trinken, weil wir sind alle dann illegal ab jetzt. Und wir müssen alle in diesem Hostel bleiben, bis er wieder alles organisiert und schaut, damit wir weiterkommen.
Wie lange wart ihr denn da? Tage oder?
Na, dort waren wir fast einen Monat.
Ein Monat?
Fast einen Monat waren wir jetzt dort. Weil da ist wirklich dann auch sehr gefährlich. Er muss sehr aufpassen, weil dann ist die türkische Polizei auch irgendwie dann, das ist Grenze. Wir sind nicht gleich an Grenze, aber ungefähr in 50 Kilometer oder so, wie ich mir jetzt ungefähr schätze, dann ist türkische Grenze. Und da ist auch sehr gefährlich. Aber davor mussten wir eine sehr hohe Berg überqueren. Und das hat uns auseinandergenommen, dieser Berg. Aufgehen, wieder runter. Und ja, halt.
Das war das schon, ihr wart einen Monat in diesem Gasthaus, musstet euch verstecken. Und dann seid ihr zu Fuß los auf dem Berg, oder war das?
Genau, auf dem Berg. Wir sind auf dem Berg und dann runter, dann war diese Grenze von Türkei. Damals wusste ich nicht, jetzt weiß ich, weil damals ich habe keine Ahnung gehabt, wo wir hingehen. Und diese Ungewissheit hat uns so kaputt gemacht, diese Nachdenken, Zeit. Ein Monat war für uns so wie ein Jahr, kann ich sagen. Das war so schwer durch Überleben, wirklich. Es gab viele verschiedene Leute dort, dann gab es nicht nur afghanische, es gab von anderen Ländern auch Leute dort. Ja.
Und habt ihr dann, was macht man da, wenn man da so viel wartet?
Es kam zur Schlägerei, es kam zum viele Sachen dort wirklich, weil die Leute, Jugendliche haben nichts zu tun gehabt. Die haben sich untereinander geprügelt, manchmal Schlägerei oder meistens Leute haben irgendwie im Handy sich beschäftigt. Aber sonst so irgendwie, was uns beschäftigt macht, gab es nicht. Nur Einzige, was wir müssen halt warten und die Zeit irgendwie verbringen dort. Mit nichts halt.
Ja. Und der Schlepper, also ihr habt den schon in Afghanistan bezahlt und damit war alles bezahlt oder musstest du immer wieder, dann kommt eine neue Person, dann musst du Geld geben oder wie funktioniert das?
Wir haben nicht alles bezahlt, nein. Es gab so eine Kontaktperson. Du zahlst das Geld den Kontaktperson. Er darf nicht den Schlepper zahlen, bevor du okay gibst, zum Beispiel. Wenn du sagst, okay, ich habe nicht okay, aber meine Familie muss dann okay geben. Wenn meine Familie sagt, okay, der ist jetzt in Iran, dieser Teil musst du schon zahlen dann.
Aha.
Und dann kommst du weiter bis Türkei. Und dann, wenn du okay gibst, du bist schon jetzt hier, dann deine Familie wird auch den Kontaktperson okay geben, dieser Teil wird, aber davor musst du das ganze Geld bezahlen. Bevor die dich mitnehmen, du musst das ganze Geld dieser Kontaktperson bezahlen. Er darf nicht Schlepper auch das Geld geben, vielleicht schon, auch schon, aber in meinem Fall war nicht so.
Aha.
Er hat nicht gegeben. Er hat gesagt, weil wenn du weiterkommst, bis du in dein Ziel kommst, er kriegt nicht das ganze Geld. Wenn du irgendwo wirst festgenommen oder es gibt auch Verbrecher am Weg, die nehmen dich fest, rufen deine Familie an, verlangen Geld. Bis du das Geld bezahlst, dann bist du wieder frei. So ist gar, es gibt viele verschiedene Geschichten dort. Mhm. Wir haben gesehen, jemanden, der konnte halt nicht mehr weitergehen. Er war ein bisschen älterer Mann oder Erwachsener. Er hat nicht mehr geschafft. Und es war sehr kalt auch damals, wie ich hier kam. Es war wirklich so kalt. Boah, der ist dann liegen geblieben dort. Und die Jungs haben ihn halt begraben, nicht so richtig begraben, aber auf ihn haben wir so Schneepissi mit Schnee ihn bedeckt.
Aha. Ist er gestorben?
Er ist gestorben.
Mhm. Boah.
Das ist leider, es sterben viele Menschen dort. Aber es gibt niemanden, wir konnten auch ihn nicht mitnehmen. Weil eine Tasche wird uns sehr schwer fallen, wenn du deine Tasche hast nur. Oder Wasser hast. Und das war wirklich sehr schwer. Wenn du noch jemanden mitschleppen willst, das geht gar nicht. Mhm. Also, du schaust nur, dass du weiterkommst.
Mhm. Also du warst dann immer in Kontakt mit deiner Familie und hast ihnen gesagt, wo du jetzt bist. Und
der Schlepper war konnte.
Der Schlepper, hab, du
ich
nicht.
Ich habe selber keine Handy mitgehabt.
Okay.
Ich durfte auch keine Handy mitnehmen, bis wenn du lost gehst, Grenze überqueren willst, du darfst keine Handy bei dir haben. Manchmal die durchsuchen dich auch, die Schlepper. Wegen Signal und so haben sie Angst wahrscheinlich. Und du darfst keine Handy. Wenn du auch ein Handy hast, du musst deine Batterie rausnehmen.
Aha.
Und SIM-Karte auch.
Aha.
Aber ich habe keine Handy, so große Handy gehabt.
Aha.
Er hat immer selber, wenn wir in unser Ziel ankamen, er hat immer angerufen, meine Familie, und hat mich kurz am Telefon ran. Ich habe gesagt, ja, ich bin schon hier jetzt. Dann hat er gesagt, okay.
Aha. Deine Familie wahrscheinlich auch viel Sorge, oder? Und Angst. Und
jedes Mal, wie ich im Telefon da angegangen, meine Mutter hat das Einzige, was so geschrien und geweint, nur, wo bist du?
Mhm.
Jetzt, ich bin sogar, ja.
Mhm. Ja, ist auch krass, du bist 14 Jahre alt und wie viel Druck auf dir liegt, oder auch, und
das war alles für mich irgendwie unvorstellbar, dass alles das mit mir passiert ist. Warum ich bin jetzt gekommen, was mache ich hier, habe ich immer gesagt. Warum bin ich jetzt überhaupt losgegangen und warum bin ich in dieser Welt überhaupt mit diesen Menschen hier jetzt?
Mhm.
Das Einzige, was ich wollte, irgendwie, dass ich weiter nur komme, oder irgendwas passiert hier in diesem Moment, dass ich zwischen ein bisschen normale Menschen gehe oder in den Staat gehe oder zu Geschäft gehen darf, weil das war wirklich so viel. Nicht nur für mich, für alle, die dort waren.
Mhm.
Aber manche Jugendliche waren halt, keine Ahnung, mehrmals so in dieses Weg unterwegs gewesen. Für denen war irgendwie nicht so schwer.
Mhm.
Aber für mich war das irgendwie unvorstellbar, das ganze Sache.
Und die waren mehrmals unterwegs, weil sie es schon probiert haben und nicht geschafft haben. Und dann noch einmal.
Ja.
Ja. Weißt du noch, wie viel ihr dem Schlepper in Summe bezahlt hast? Wie viel Geld war das?
Ich glaube, wir haben 12.000 $12.000 bezahlt.
$12.000, ja. Sehr viel Geld.
Das ist sehr viel Geld. Und das konnte meine Mutter auch für sich behalten, aber wie sie gesehen hat, die Probleme und so, dann hat sie gesagt, besser du gehst weg, das Geld bringt mir nicht, wenn ich das Geld hier habe und du bist auch weg nach deinem Vater und es ist besser, gehst du auch von hier weg. Mhm.
Ja. Ich rechne gerade im Kopf, weil ich weiß nicht, was ist so ein Einkommen im Jahr in einer, für eine Familie in Afghanistan? Weißt du, das ist circa ein Dollar?
Ich weiß es auch leider nicht.
Wenn ich so rechne, vielleicht ist $1,000 im Jahr, so 12 mal ein Jahreseinkommen, ist so in Österreich, wenn man, damit man sich vorstellen kann, wie viel Geld das eigentlich ist, aber so in Österreich sind es 50.000 Euro mal 12, also über eine halbe Million. Das ist wie wenn ein Österreicher hier mit normalem Einkommen eine halbe Million Euro nimmt und
ja.
Also es ist extrem viel Geld.
In unserem Fall war das auch sehr viel Geld.
Mhm.
Das haben wir nicht in der Hand gehabt, weißt du. Ja. Das haben wir wegen die Erbe und so. Mhm. Meine Mutter hat das verkauft. Aber sonst haben wir das Geld nicht bei uns gehabt zu Hause.
Ja. Und dann seid ihr Richtung Türkei marschiert, über den Berg, wo du gesagt hast.
Über den Berg, ja, genau. Dann sind wir in Türkei unterwegs gewesen. Ja, wir sind dann von dort, ich weiß es nicht genau, wo ich genau so war, weil ich war nie, nachher war ich auch noch nie in Türkei gewesen, ja. Jetzt seit ich hier bin und so. Nur dieses Weg, wie ich hergekommen bin. Mhm. Ich weiß nur, dass man fast eine ganze Nacht, es gab so Wasser und wir mussten durchmarschieren.
Mhm, du hast gerade so gezeigt, zur Brust.
Bis
Brust
so, so bis zur Brust halt. Es war so Wasser, wir mussten durch. Ein Freund von mir, nicht auf mal Freund, aber im Weg haben wir uns so befreundet. Er konnte nicht mehr weiter und der ist dann, wurde dann festgenommen dort. Weil er hat nicht geschafft mehr, weißt du, weiterzukommen, weil das war nur Wasser, unsere Füße. Ja, und danach waren wir im Wald fast 2 Wochen. Es hat geregnet, es war kalt. Wir haben immer manchmal so Klamotten gekriegt, so Soldatenjacke, Hose, dass man von weit, wenn man sieht, dass uns nicht erkennt.
Mhm.
Im Wald war auch sehr schwer. Wir haben fast 2 Wochen im Wald irgendwo kleine Zelten haben wir gekriegt. In Zelten haben wir geschlafen. Dann diese Zeit war auch für mich sehr schwer irgendwie. Ich habe immer auf die Uhr schauen müssen. Ich habe diese Uhr noch gehabt von Mutter, was ich geschenkt bekommen habe. Oft da musste ich schauen. Er hat gesagt zu uns, in 3 Stunden komme ich, ich hole euch wieder ab, wir gehen. Und dann ist er nach 3 Tagen wieder gekommen. Wir sind ohne Essen, ohne Trinken. Es war wirklich, wir waren fast am Ende. Dann auf einmal ist er gekommen, hat uns ein bisschen Wasser gebracht und Brot noch.
Mhm.
Das war für uns alles. Dann hat er gesagt, okay, ich gehe kurz wieder ein bisschen was organisieren. Aber dann haben wir seine Sprache nicht mehr verstanden. Also es war sehr schwer mit ihm kommunizieren. Auf Englisch ein bisschen haben wir versucht.
Mhm.
Bis Iran und so ging es, weil die sind fast, wir haben gleiche Sprache.
Was sprichst du? Farsi?
Persisch, ja. Persisch, Farsi.
Mhm.
Farsi, Dari, sagt man bei uns.
Mhm.
Das ist... In Afghanistan nennt man Dari, aber in Iran Persisch.
Mhm.
Mhm. Ich spreche Persisch, ja.
Mhm.
Ja, dann.
Also ihr wart im Wald, wie viele Leute wart ihr da, wie viele Zelte?
Wir waren nur aber 3 Zelte dann.
Okay.
Nur 3 Zelte. Jedes Zelt war 4 Leute drin.
Mhm.
Es war nicht, das ist normal für eine Person, glaube ich. Das ist kleine Zelte nur. Aber wir sind zu 4 dort. schlafen konnten wir, wenn du müde bist, dann kommt irgendwann, du schläfst irgendwie. Aber Hunger, schwere Zeit. Der ist immer ab und zu gekommen, hat uns ein bisschen was zum Essen und Trinken mitgebracht, bis ich wirklich dann, es war mir zu viel, ich habe gesagt, ich werde jetzt auf die Straße laufen. Mir ist scheißegal jetzt, was passiert. Mhm. Jetzt. Wenn Polizei mich festhaltet oder so, ich kann nicht mehr. Und dann hat er mich irgendwie beruhigt, damit ich nicht auf die Straße laufe. Es geht nicht nur um mich, es gibt ja zu anderen Leuten. Du willst die anderen Leute auch in Probleme bringen. So. Mhm. Dann hat mich irgendwie beruhigt und hat gesagt, wir werden morgen von hier weggehen. Dann. Aber er ist dann wirklich morgen dann gekommen. Dann hat gesagt, jetzt starten wir dann. Dann nur zu Fuß. Wir sind so viel zu Fuß gegangen, bis ich meine Füße dann nicht mehr gespürt. Ich bin gegangen, aber am Anfang, du kriegst ein bisschen Schmerz und du spürst, dass du deine Füße tun weh und so. Aber es kommt dann Zeit, du spürst gar nicht deine Füße mehr. Du gehst so wie Roboter einfach. Aha. Wir haben ein bisschen Kekse gekriegt und Wasser, aber sonst nicht viel. Mhm. Aber meine Füße habe ich dann wirklich gar nicht mehr gespürt, nur einfach gegangen. Unterwegs, die Bäume waren sehr nass, hat eine Mitreisende halt hat gehalten und er ist auf meine Schulter gefallen. Das war auch ein bisschen schmerzhaft, aber ich musste weiter. Entweder bleibe ich hier, oder du kommst mit, hat er hergeschrien so auf mich. Aha. Jetzt starte ich, habe ein bisschen mit dieser Junge diskutiert, dass er aufpassen soll. Ich bin hinter ihm und er kann nicht einfach irgendwas auf mich. Und dann er ist gekommen, hat geschrien, er durfte nicht herreden. Kommt er einfach, wenn nicht, dann bleibt er hier sitzen. Und dann wir mussten halt weiter mit ihm gehen. Wir sind irgendwo dann hat gesagt, ja, versteckt euch hier, es kommt ein Auto. Wo wir im Auto gehört haben, war immer große Freude gehabt, dass wir jetzt gut sitzen können irgendwo. Mhm. Dann ist eine Mercedes gekommen, ein Alttimer, so Mercedes war. Er ist gekommen, hat gesagt, alle sofort im Auto. Aber da waren wir nur 4 Leute im Auto. Dann vor andere Leute waren an den Autos da, glaube ich. Aber wir sind nur zu viert in ein Auto eingestiegen. Mhm. Ja, dann er ist gefahren bis, ich weiß es nicht genau, dann diese Ortschaften und so kenne ich gar nicht. Bis irgendwo, dann hat er auch uns aussteigen lassen.
Bis nach Türkei.
Wir sind in Türkei jetzt. Mhm. Wir sind schon in Türkei, ja. Aber wir fahren jetzt langsam Richtung Europa. Aber ich kenne mich wirklich gar nicht mehr aus, wo wir sind. Mhm. Die Wege, die Wald, das ist natürlich Richtung Europa, wir kommen jetzt. Mhm. Aber genaue Adresse weiß ich nicht, wo wir hin gewesen sein. Ja. Ja, dann wir sind halt weitergekommen und mit dem anderen Auto dann weitergefahren. Ich habe ein bisschen Geld mitgehabt, immer am Weg. Die Schlepper wollten nicht mehr weiterfahren. Ich habe immer gefragt, wieso willst du nicht weitergehen? Wieso mit dem Auto, wie wir unterwegs waren? Ich habe immer gesagt, ich habe ein bisschen Geld, wenn du willst, ich kann dir das geben. Wenn du mit dem weiterkommst oder so. Mhm. Die haben, bis ich hier ankam in Österreich, ich habe dann wirklich null mehr Geld gehabt. Mhm. Bei mir habe ich gar kein Geld mehr gehabt.
Mhm. Und die sind dann weitergefahren, wie du ihnen ein bisschen Geld gegeben hast?
Das Geld natürlich haben sie nicht gebraucht, aber die wollten halt von uns auch immer ein bisschen kassieren. Mhm. Weil die wussten schon, wir sind in einer Situation, wir werden alles, was wir haben, geben, dass wir weiterkommen. Der hat immer versucht, ein bisschen zu unterdrücken. Es geht nicht mehr, es gibt so ein Problem. Oder ich habe irgendwas, ich muss das kaufen. Dann ich war der Einzige, immer ich sofort gesagt, schau, ich habe so viel, willst du, wie viel willst du nehmen? Aber nur schau, dass wir weiter bitte kommen. Mhm. Ja, bis letzte Jahr habe ich $16 gehabt. Das habe ich auch hingegeben. Der hat das kassiert und dann hat weitergefahren, aber ich glaube, dass er heißt nicht wegen meinen $16 oder so, aber er hat auf irgendwas gewartet. Aber es waren immer zwei Autos. Ein war leer, der ist vorgefahren und kontrolliert, ob Polizeikontrolle gibt oder irgendwie, bis der okay gab und dann der ist dann gefahren. Dann später bin ich darauf gekommen. Am Anfang wusste ich nicht, warum habe ich gedacht, er wartet da, was will er hier und so. Aber der war vor ihm, der hat das ganze Weg kontrolliert. Ist es alles okay? Okay, darf der weiterfahren.
Und weißt du noch, wie du dann von der Türkei nach Europa gekommen bist? Wusstest du irgendwann, jetzt bin ich in Europa?
Ich wusste nicht, dass ich in Europa bin. Wir sind hier in Wien angekommen mit dem Auto, mit diesem letzten Auto, was ich in $16 bezahlt. Er ist dann irgendwo in Wien hat angehalten, hat gesagt, du, wir sind schon in Europa, du sollst jetzt weggehen. Dann ich habe ihm nicht vertraut. Ich habe gesagt, ich vertraue dir nicht. Ich denke nicht, dass wir jetzt da sind. Und dann hat er einen afghanischen Schlepper angerufen. Hat gesagt, sag ihm, dass wir da sind, er soll weggehen, weil vorne gibt es eine Polizeikontrolle oder so. Damit ich kann den nicht mitnehmen weiter irgendwo. Er muss ja gleich aussteigen. Aber er hat überall so, wir sind 4 Leute gewesen im Auto. Er hat einen hier aussteigen lassen, dann ein bisschen weiter gefahren, den anderen aussteigen lassen. Ich wollte nicht aussteigen, wirklich. Weil das war für mich viel Geld, was meine Familie ausgegeben haben. Ich wollte wirklich genau schauen, ob ich jetzt wirklich da bin oder nicht. Bis ich mit ihm geredet habe und er hat irgendwie mich überzeugt, dass du da bist, steig aus vom Auto. Bin ich dann ausgestiegen, bin dann zur Polizei gegangen direkt. So, jetzt bin ich zur Park-Sheriff gegangen, weil die sind da mit so Kaffee.
Und was hast du da gesagt dann?
Ich habe ihm gesagt, zur Polizei meinst du, oder?
Beides. Zum Park-Sheriff.
Ich bin zuerst zur Park-Sheriff gegangen, ich habe gesagt, I'm so refugee, so auf Englisch habe ich ein paar Worte. Und er hat gesagt, so, was soll ich machen, irgendwie? Weiß er, hat sie gar nicht ausgekannt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann wir haben eine Polizeistation gefunden, irgendwie geschaut. Und dann bin ich dann direkt dorthin gegangen, habe gesagt, ich bin neu, hat auch gesagt, dass ich Refugee bin. Und dann der hat mich kontrolliert, durchsucht, dann einen Dolmetscher angerufen. Mit ihm dann haben wir ein bisschen und geredet und Aufnahme gab es auch so. Warum ich hier bin und was so. Dann eine Nacht war ich in Depot Center, hat geheißen. So wie Gefängnis halt, kann man sagen. Dann nach 24 Stunden wurde ich dann nach Transkirchen Transfer. Habe ich dort fast 20 Tage oder einen Monat. Das war für mich, wie ich dort angekommen bin, Menschen gesehen, Leute gesehen, normale Leute gesehen. Das war für mich so eine Freude, wirklich, dass ich jetzt irgendwo in Sicherheit bin, erstens. Und normale Leute sind unterwegs und nicht so überall Schlepper, dies, das, solche Menschen. Nach ungefähr 20 Tage oder einem Monat, dann wurde ich nach Burgenland geschickt, nach Rechnitz. Dann habe ich dort neue Mittelschule besucht, habe ich dann eine Lehrerin dort kennengelernt, sie war sehr nett, hat uns Deutsch beigebracht, Regina Landauer. Sie hat uns viel geholfen damals wirklich. Wir sind 37 Jungs in ein Asylheim gewesen. aber 4-5 Leute, Jungs waren mal so 14 Jahre alt. Dann wir sind neue Mittelschule gegangen, danach VHS Hauptschule haben wir nachgeholt.
Aha.
Dann ja, gearbeitet und jetzt Lehrling.
Aha. Also jetzt machst du eine Elektriker-Lehre.
Genau.
Lehre.
Mhm. Ja.
War immer klar, dass du nach Österreich willst? Oder war das das Ziel oder wie war das?
Ich habe Österreich gar nicht gekannt, ehrlich sagen zu sein, weil ich bin hier angekommen, er hat gesagt, du bist in Österreich. Ich habe gesagt, wo ist Österreich? Ja, ich habe gedacht, er sagt, du bist in EU. Ich dachte, ich bin vielleicht in Deutschland.
Mhm.
Ich dachte, ich habe gefragt, bin ich in Deutschland? Er sagt, nein, du bist in Österreich. Ich habe gesagt, Österreich? Ich habe gedacht, Österreich. Ich habe ja, ich habe gar nicht gehört über Österreich. Dann hat gesagt, ja, das ist auch so Nachbarn von Deutschland, das ist auch EU und so. Dann habe ich gesagt, okay, mir ist wichtig, dass ich in Sicherheit bin, ob es in Deutschland ist oder hier, das war mir eh egal.
Mhm.
Dann bin ich hier geblieben.
Mhm. Nochmal kurz zur Flucht zurück. Also, du hast erzählt, in der Türkei war sie dann im Auto, da ist davor noch ein anderes Auto gefahren, hat immer gecheckt, ob die Polizei nicht kontrolliert.
Ja.
Und seit sie dann, und hast auch gesagt, du hast jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, was ich komplett verstehe, so was ist jetzt, wo ist man jetzt, in welchem Land und so weiter. Seid ihr dann auch viel über den Balkan, seid ihr dann zu Fuß gegangen wieder oder mit dem Auto gefahren oder wie war das?
Meistens waren wir zu Fuß dann. Mhm. Meistens nach Türkei kann ich sagen oder so. Wir sind meistens zu Fuß unterwegs gewesen.
Mhm. Das ist extrem lang.
Ich habe fast 6 Monate gebraucht bisher.
Mhm.
Ich wusste dann mal nicht, wie viele Tage schon jetzt vergangen, weil ich konnte nicht zählen mit irgendwas. Handy habe ich auch nicht mitgehabt, bis ich herkam. Und dann, ich habe Kontakt zu meiner Familie verloren. Lange Zeit habe ich keinen Kontakt mehr gehabt, bis ich sie über Facebook sehr schwer und so hin und her habe ich viele Leute gesucht. Und weil ich habe kein Facebook auch gehabt, ich konnte mich gar nicht mit Social Media aus und so, bis ich mich sehr ein bisschen gewohnt habe.
Mhm.
Und wir sind oft zu einem Internetcafé gegangen in Transkirchen, haben wir so 1 Euro bezahlt. Ich habe dort auch in Wäscherei gearbeitet, wie ich dort ankam. Nach einer Woche dann, weil ich jung war und unter 18, ich durfte in Wäscherei arbeiten,
Aha.
wo man Kleider wascht und so. Dann habe ich ein bisschen Geld verdient. So ungefähr, glaube ich, 50 Aha. Euro oder so habe ich dann verdient.
Aha.
Mit dem Geld konnte ich so Internetcafé gehen und ein bisschen suchen. Aber damals habe ich dann leider nicht finden können. Wie ich dann in Burgenland war, dann über eine Familie habe ich ihn zuerst gefunden. Und dann durch ihn, der habe ihn gebeten, bitte schau, dass du meine Mutter irgendwie findest.
Mhm.
Ich habe kein Handy mitgehabt. Der hat dann meine Mutter gefunden, dann habe ich Handy auch gehabt und so, dann haben wir telefoniert. Das war auch Erlebnis wirklich, dass ich wieder mit meiner Mutter nach langer Zeit telefoniert und im Kamera geredet habe. Wie ich mit ihr kurz geredet, sie hat gesagt, ich will unbedingt dich sehen einmal. Unbedingt wollte sie mich mit Kamera und dann habe ich Kamera angemacht. So viel hat sie geweint, ich habe auch wirklich viel geweint. Dann hat gefragt, bist du schon gesund? Ich habe gesagt, ja. Ja.
Wie ist es dir körperlich gegangen nach der Flucht? Weil das ist ja extrem.
Körperlich, ja. Das Gute war, ich war jung nur. Ich kann noch immer viel durchhalten. Ich bin gewohnt halt mit Problemen und dieser ganzen Sache bin ich groß aufgewachsen halt. Seit 14 Jahren hier auch alleine war ich schon sehr lange, aber jetzt bin ich verheiratet. Habe ich einen Sohn auch.
Hm, schön. Wie heißt dein Sohn?
Noah. 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 So. Mhm. In Österreich nennt man Noah, aber bei uns ist Noah.
Schön. Und hattest du dann mal so einen Moment, weil das ist jetzt so, du bist 6 Monate unterwegs, extrem anstrengend, und dann kommst du an da in Österreich, in Dreiskirchen oder in Rechnitz, und hattest du irgendwann so das Gefühl, so, also warst du irgendwann dann sehr glücklich oder erleichtert, jetzt bin ich da, weil irgendwie du bist zwar da, aber du kennst dich nicht aus, du kennst keine Menschen und man weiß immer noch nicht, was ist in einer Woche, was ist in einem Monat, was ist in 2 Monaten, also man ist immer noch sehr...
Unsicherheit, das habe ich immer gehabt, wirklich. Mhm. Wie ich hier ankam, bin zur Polizei, dann nach Dreiskirchen. In dem Moment, wie ich mit dem, wir sind mit dem Bus dann gefahren zu Dreiskirchen, so. Wie ich angekommen dort, wie ich die Leute angeschaut habe, dieser kurze Moment war ich wirklich glücklich, weil ich bin jetzt irgendwo, wo halt normale Leute leben, normale Menschen sind, gibt so, man sieht schon von Aussehen, die Leute erscheinen irgendwie normal, nicht so gefährlich oder die, es gab, ich habe vieles gesehen, wirklich, wie ich unterwegs war. Aber dieser kurze Moment, wie ich in Dreiskirchen ankam, ich war wirklich kurz sehr glücklich, ein bisschen Ruhe habe ich, innerlich Ruhe habe ich ein bisschen gehabt. Dass ich, aber Ungewissheit natürlich, was jetzt passiert, wie jetzt, das habe ich schon den ganzen Weg gehabt, aber hier noch immer, weil ich wusste nicht, was jetzt passiert. Du bist zur Polizei gegangen, was wird jetzt passieren jetzt? Ich wusste gar nicht. Aber dann Dreiskirchen, dann glücklich. Ich bin immer zufrieden mit meinem Leben, seitdem ich hier lebe und so. Bin dankbar dafür. Aber glücklich, ja, wenn ich meinen Sohn immer sehe, ich bin glücklich und erleichtert jetzt. Er ist 7 Monate alt.
Ist deine Frau, ist die auch aus Afghanistan?
Sie ist auch aus Afghanistan, ja.
Darf ich fragen, wie du sie kennengelernt hast?
Ja, ich habe sie, wir haben in Iran geheiratet. Ich bin dann nach Iran gereist und dort habe ich, ich habe sie davor nicht viel gekannt, ehrlich. Ich bin so, ich habe sie erstes Mal in Hochzeitnacht gesehen eigentlich. Wie wir geheiratet haben, offiziell, so habe ich sie erstes Mal dort, aber telefoniert und so haben wir per Handy, per Internet, haben wir uns ein bisschen kennengelernt.
Und das macht dann die Familie
aus? Das macht die Familie aus, genau.
Und weißt du noch, wie das war, wie du dann so, es verändert sich ja auch so die Landschaft, du warst zuerst viel auch in der Wüste oder in den Bergen, dann kommst du nach Europa, es schaut auch so im Süden, wenn du kommst über Bulgarien oder Bosnien und dann nach Österreich, es schaut ja, es ist ja auch alles komplett neu, du warst vorher noch nie im Ausland, weißt du noch, wie das war?
Wir sind nicht in Städte viel gelebt. Wir sind meistens irgendwo versteckt, dass diese Häuser, was ich denke, hat den Schlepper gehört oder er hat irgendwie seinen Verwandten hat gelebt dort oder Familien hat er gehabt. Ich war nicht, ja, natürlich diese Wald und so gab es nicht in unserer Zeit. Und war meistens wusste halt. Aber hier war ein bisschen grün und das habe ich schon gecheckt, dass wir jetzt in andere Land oder andere irgendwo sind. Aber ja, das habe ich natürlich ein bisschen gewusst, dass wir jetzt von dort weg sind, von Iran und Türkei weg sind. Das wusste ich. Aber so große Unterschied habe ich leider nicht viel bemerkt, weil wir sind nicht in Städte gelaufen, weißt? Wir sind meistens irgendwo, wir waren im Dorf, irgendwo aus dem Augen, dass man uns niemand sieht und wir durften auch nicht viel draußen, gar nicht eigentlich. Du musst irgendwo immer in ein Zimmer oder ein Raum oder ein Hauszimmer, musst du dort bleiben. Darfst du nicht raus. Wenn du rausgehst, dir ist was passiert, dann du bist selber schuld. Er sagt zu dir, ich höre auf mich. Wenn ich dir sage, bleib hier, bleib, ist gut für dich. Wenn du willst irgendwas, gehst raus oder so, du bringst die anderen Leute auch in Gefahr. Dann wir mussten halt das, was er sagt, wir mussten das machen.
Hast du immer daran geglaubt, dass du ans Ziel kommen wirst, dass du nach Europa kommen wirst? Oder hattest du manchmal gedacht, so okay, dass ich lande jetzt irgendwo, keine Ahnung, im Gefängnis oder ich...
Oft, sehr oft. Wir haben sogar die Wache gehört, wie wir uns versteckt haben unter Bäumen oder so. Wir haben die so spazieren gehört. Sie haben deren Funk gehört. Wir sind aber irgendwo versteckt. Wir dürfen kein Wort reden, nicht bewegen. Ruhe, nur im Ruhig. Ganz irgendwo sitzen müssen wir. Und dann bis das ganze Situation passt, dann darfst du weiterlaufen. Ja. Wir haben oft gedacht, jetzt ist schon vorbei. Jetzt ist vorbei. Wir haben gedacht, jetzt bist du jetzt bald festgenommen. Aber irgendwie kann ich sagen, auch Glück habe ich gehabt.
Ja.
Weil oft werden Leute erwischt auch.
Ja.
Aber meine Dings war das, ich wurde nicht erwischt, während wir hier kamen. In diesem ganzen Weg bis hier, ich wurde nicht von Polizei erwischt. Zum Glück habe ich das nicht erlebt, nein. Aber es gab Leute, die mit uns waren, die konnten nicht mehr weiterlaufen, die wurden schon festgenommen. Manche Jugendliche, die mit uns waren, die haben gesagt, okay, jetzt ist für mich genug, ich kann nicht mehr weiterlaufen. Dann ist er geblieben. Und der wird natürlich dann festgenommen. Und nachher, wenn die ihn festhalten, dann die schauen überall nach uns, suchen sie auch dann. Und dann musst du immer irgendwo 2-3 Tage dich verstecken, nicht bewegen irgendwo. Die haben sich sehr gut ausgekannt. Wenn du mich alleine jetzt in dieser Welt laufen lässt, ich werde mich vielleicht verlaufen. Aber die haben sich irgendwie wirklich sehr gut ausgekannt. Und die sind irgendwo, wie ich weiß es selber nicht, aber die sind Profi gewesen, meiner Meinung. Die sind oft unterwegs gewesen, glaube ich, in diesem Wald und so. Die haben sich sehr gut ausgekannt.
Ja. Was war das Schlimmste für dich an dieser Zeit?
Schlimmste war für mich der Mann, der ist gestorben, verstehst? Und das habe ich wirklich, das war sehr schwer für mich. Ich wollte ihm unbedingt so mithelfen. Und er hat gesagt, er durfte nicht ihn erstes Mal mitnehmen, weil wir müssen laufen. Wenn du ihn haltest, du wirst auch mit ihm wahrscheinlich erwischt von Polizei. Aber das war für mich sehr schwer, dass ich ihn gesehen habe. Er ist tot und keiner von uns konnte für ihn irgendwas machen. Sogar wir haben nicht einmal seine Familie gekannt oder so, dass wir irgendwie Bescheid sagen. Aber leider, das war für mich sehr schwer. Ich meine, dieser ganze Weg war sehr schwer. Aber wenn du jemanden siehst, der ist am Sterben und du kannst ihm nicht helfen, das ist das Schwerste, was noch immer ich habe, das im Kopf. Manchmal erzähle ich Leute davon, dass man so eine Situation auch erlebt haben im Weg. Normal sonst, ich habe wie gesprochen, es gab viele Situationen, wo ich habe selber keine Kraft mehr gehabt, keine Energie mehr gehabt. Das war alles schwer für uns. Aber das war extrem dann schwer für mich, dass wir ihnen nicht helfen konnten.
Ja. Gibt es auch schöne Momente aus dieser Zeit, die du in Erinnerung hast?
Schon. Manche Freunde haben wir dort kennengelernt. Aber so irgendwas, was uns sehr Freude gemacht hat, gab es leider nicht. Mhm. Ich kann nicht sagen, dass wir dort überall irgendwie Spaß gehabt haben. Wir haben keinen Spaß gehabt. Die Warterei, das hat uns wirklich durcheinander genommen. Wir haben immer die warten müssen. Immer musst du warten dort. Und dieser Warten macht irgendwie dich kaputt innerlich. Und du wartest, du denkst, okay, jetzt wird er jetzt bald kommen. Und diese Zeit kommt, aber er kommt nicht. Wir haben einen Termin, 18 Uhr zum Beispiel. Und 18 ist vorbei, aber er ist nicht da. Und dann jede Minute haben wir gezählt. Jede Minute haben wir gezählt. Aber leider die halten nicht den Wort. Das ist nur so Spielerei. Er sagt zu dir eines, aber er macht was anderes. Er will nur dich damit beschäftigen, damit du nicht irgendwas machst. Er will dir nur kurz eine Freude machen, okay, wir fahren morgen los. Aber dieser Morgen dauert wahrscheinlich 2 Wochen. Du bist 2 Wochen warten müssen, obwohl er dir in 5-6 Stunden versprochen hat, ich bin in 5-6 Stunden wieder da, wir fahren los. Aber du wartest dann 2 Wochen. Und dieses Warten hat uns so schwer gefallen. Ich habe manchmal gedacht, warum habe ich diese Uhr mit? Weil ich habe eine Uhr mitgehabt. Ich habe immer gesagt, warum habe ich das Uhr mitgenommen? Weil wenn du Uhr hast, du musst das immer gucken.
Ja.
Und dann irgendwie wollte ich das schon wieder wirklich wegschmeißen. Aber weil das hat meine Mutter mir geschenkt. Ich habe versucht, wirklich lange Zeit das zu behalten. Das Unterhemd, was sie mir gekauft hat. Und die Socken, die Sachen, was meine Mutter mir geschenkt hat, habe ich wirklich versucht, lange Zeit irgendwie bei mir zu behalten, aber leider ist irgendwie verschwunden. Ich habe dann sie nicht mehr gefunden.
Fühlst du dich in Österreich heute zu Hause?
Ich kann sagen, ja. Weil ich habe mich hier integriert, ich war zur Schule, ich kenne gute Leute in Österreich, die wirklich gute Menschen sind, die haben mir geholfen, irgendwie mit Deutsch, mit vielen Sachen im Leben, Lebensqualität, alles haben sie mir viel beigebracht hier. Und natürlich fühle ich mich hier zu Hause, kann ich sagen, ja.
Hast du die Staatsbürgerschaft oder möchtest du sie?
Ich habe leider noch nicht, nein. Ich habe die Staatsbürgerschaft noch nicht.
Möchtest du die oder ist das eher egal?
Ja, wenn es sein muss, werde ich das beantragen. Wenn nicht, ich bin mit dieser Karte, was ich habe, auch jetzt zufrieden. Ja. Halt.
Wie war das denn? Du bist dann nach Rechnitz gekommen, in ein Asylheim.
Genau.
Wie lange bist du dann dort geblieben?
Ungefähr fast. Kann ich sagen, so 3 Jahre.
Und hast du gewartet, also du hast du dann Asyl beantragt?
Beantragt, genau. Das Asyl habe ich wie ich erst mal in Österreich ankam, bei Polizei habe ich so ein kurzes Interview gehabt. Wurde alles so aufgeschrieben, weil deine erste Wort, was du herkommst, was du hier sagst, das wird dann alles aufgeschrieben und dann wird das nur diese Sache, was du gesagt hast, bearbeitet. Wenn du mehr irgendwas erzählst oder irgendwie, dann zählt das nicht. Nur das, wenn du hier ankommst, erzählst, warum du hier gekommen bist, wie du hier gekommen bist, das wird alles dokumentiert und über das wird dann immer nur besprochen. Danach dann bin ich nach Rechnitz von Transkirchen. Dort war ich 3 Jahre, habe ich dann in Eisenstadt dann richtige Interview mit Rechtsanwalt und Richter habe ich dann dort gehabt. Zweimal. Einmal habe ich das gemacht und dann nach 9 Monaten musste ich das nochmal.
Warum noch einmal?
Ich weiß es nicht, warum noch einmal, aber die haben das irgendwie geschaut. Und dann der Richter hat gesagt, wie zweites Mal bin ich eingeladen wurde, dann bin ich wieder nochmal gegangen. Der hat gesagt, so, wir wollen zu deiner Ortschaft gehen und schauen genau, was du jetzt hier uns erzählt hast, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Ich muss ein bisschen über meine Ortschaft ein zweites Mal erzählen müssen, mhm. wo das liegt, wie weit von Kabul ist entfernt und was gibt es halt in der Nähe und was gibt es in Ortschaft. Mhm. Das haben sie gesagt und hat gesagt, wir wollen das irgendwer dorthin schicken oder so, dass sie alles genau beobachten und schauen, ob du die Wahrheit gesagt hast oder nicht. Mhm. Natürlich habe ich gesagt, er konnte gerne gehen und schauen, ob ich habe genaue Adresse und alles habe ich denen gegeben. Mhm. Danach habe ich dann eine Subsidiär-Schutzkarte bekommen. Aha. Kennst du vielleicht, mhm. oder? Ja. Graue Karte.
Ja.
Dann, ja, mit dieser grauen Karte, dann habe ich Schule besucht, Hauptschule nachgeholt. Davor durfte ich nicht. Dann habe ich Hauptschule besucht und Lehre angefangen als Maschinenbautechniker. Aber das hat mir irgendwie nicht so... Dann habe ich abgebrochen und dann bin ich nach Wien umgezogen, habe ich dann hier in Wien gearbeitet, im Tiefbau, wie gesagt. Zuerst habe ich als Gerüstbau gearbeitet, kurz 5 Monate, dann Tiefbau.
Also das Gericht hat dann gesagt, so Asyl ist abgelehnt und so.
Ja, kann man sagen so, ja.
Und subsidiärer Schutz heißt, du darfst bleiben, weil in deinem Heimatland ist es nicht sicher.
Ja.
Und deshalb darfst du bleiben, aber es wird immer wieder geprüft.
Genau, ja.
Und ist das nach wie vor so, dass das unsicher ist, ob du in Österreich bleiben kannst oder weißt du jetzt, du kannst bleiben?
Ich habe dann gearbeitet hier, dann habe ich eine andere Karte beantragt, das heißt, Rot-Weiß-Rot-Karte, so etwas. Habe ich diese Karte beantragt, jetzt habe ich Rot-Weiß-Rot-Karte. Nach 5 Jahren, wenn du 5 Jahre in Österreich bist und natürlich arbeitest und Deutsch B1-Niveau ungefähr musst du lernen, dann darfst du Rot-Weiß-Rot-Karte beantragen. Dann kriegst du vor 1 Jahr, jedes Mal, wenn du hingehst, du musst vieles nachweisen auch. Deine Lohnzettel, dein Deutschniveau, deine Wohnung, du musst dann irgendwo angemeldet sein und das musst du alles nachweisen, dann da kriegst du verlängert oder sonst. Wenn du nicht arbeitest, ist es schwer. Und wegen das habe ich bis jetzt nicht Lehrer machen konnte, jetzt mache ich schon.
Und die Rot-Weiß-Rot-Karte, die musst du jetzt auch jedes Jahr neu beantragen?
Erstes Mal habe ich verlängert vor 2 Jahren und dann zweites Mal geht es 5 Jahre.
Das heißt, in ein paar Jahren musst du wieder...
Oh ja, ich muss bald wieder.
Bald.
Ja.
Und du weißt aber dann, du hast deine Arbeit, du hast deinen Lohn, du hast deine Wohnung. Das heißt, du bist da auch sicher, du kannst, also bist du nicht nervös, oh Gott, vielleicht muss ich gehen oder was passiert oder schon?
Jetzt habe ich Lehre angefangen habe, ich bin schon ein bisschen nervös, ehrlich zu sein, damit sie nicht jetzt ablehnen. Weil wenn du musst mindestens, glaube ich, 1.700 oder 800 Euro musst du verdienen, damit du verlängern darfst. Jetzt, weil ich Lehrer angefangen habe, ich verdiene ein bisschen weniger. Jetzt schauen wir mal, was passiert.
Ist das vorstellbar, dass du wieder nach Afghanistan gehst?
Es ist bisschen schwer, kann ich sagen. Es ist natürlich mein Heimatland. Meine Wurzeln ist von Afghanistan. Aber weil ich jetzt fast seit 13 Jahren hier bin und die Gewohnheiten, die Gedanken, alles, was ich habe, jetzt habe ich wirklich viel hier gelernt, alles. unvorstellbar ist nicht. Falls notwendig ist oder so, muss ich dann gehen, dann halt muss, gehe ich. Aber es ist wirklich sehr schwer wahrscheinlich.
Mhm. Ja. Doch, ganze Familie und jetzt, also deine Frau, dein
Kind. Deine Frau, Kind, alle sind da jetzt, ja.
Ja, auch Freunde dann gefunden.
Genau.
Wahrscheinlich. Ja.
Mhm. Ja, Freunde habe ich auch.
Wie hast du Anneliese kennengelernt?
Ich hab eher gesagt, in Rechnitz habe ich, ihre Schwester war unsere Deutschlehrerin.
Mhm.
Und ich habe sie mit ihr einmal viel Deutsch gelernt und dann nachher manchmal, sie hat uns Schreiben beigebracht auf Deutsch. Dafür bin ich sie sehr dankbar. Sie heißt Regina Landauer.
Mhm.
Sie war auch Lehrerin. Habe ich wirklich große Respekt vor ihr. Und danach, durch ihr, habe ich dann Anneliese kennengelernt. Wie ich dann nach Wien umgezogen. Manchmal habe ich wegen Führerschein Hilfe gebraucht zu lernen.
Mhm.
Dann war ich bei Anneliese ein bisschen mit ihr. Die waren wirklich große Hilfe für uns, für mich persönlich.
Mhm.
Mit Lernen manchmal, mit vielen Sachen im Leben. Habe ich von denen, kann man sagen, gelernt halt.
Also kurz zum Kontext für die Leute, die uns zuhören. Die Anneliese ist eine Hörerin vom Podcast und ich habe mal einen Aufruf gemacht. Ich würde gerne mit jemandem reden, der aus seiner Heimat flüchten musste. Und dann hat die Anneliese mir geschrieben, dass sie dich kennt und dass sie mal hat dann mit dir gesprochen.
Ja.
Und hat dann den Kontakt hergestellt und so ist dann zu dem Gespräch gekommen. Hast du, in Österreich gibt es ja die FPÖ, die stärkste Partei, die sehr kritisch ist gegen Flüchtlinge. Oft ist so ein großes Thema in den Medien, wie geht man um mit Flüchtlingen. Dann gibt es auch viele Leute, die sind wie die Anneliese oder die engagieren sich, die helfen, die sagen, wir leben in einem reichen Land und wir sollen Menschen aufnehmen und sollen auch helfen und unterstützen. Bekommst du diese Debatten mit in Österreich?
Ja, ich interessiere mich für Politik.
Mhm.
Ich interessiere mich, ich kenne schon ja die Strache und so, die Hofer, Nachname kennst du vielleicht.
Hofer, ja.
Norbert Hofer, genau. Der ist auch vom Burgenland.
Mhm.
In Pinkerfeld lebt er, glaube ich. Ich habe in Pinkerfeld auch gelebt, wir sind immer von seinem Haus. Aber so persönlich ist er nicht so gegen Ausländer. Der ist gegen Ausländer, wenn die Flüchtlinge, die hier sich nicht integrieren und die nicht zu arbeiten gehen und hier irgendwie auf die Straße Drogen verkaufen, solche Sachen. Ich bin selber gegen solche Leute, verstehst? Das ist schon klar, wenn du dich hier integrierst und dich weiterbildest, weiterentwickelst, keiner hat gegen uns was, denke ich.
Ja. Also fühlst du dich auch angenommen da?
Teilweise kann ich sagen, ja.
Und warum nur teilweise?
Es passiert manchmal Sachen auf den Straßen oder im U-Bahn oder in Schnellbahn. Du triffst manchmal Leute, die irgendwie unangenehm sind.
Mhm.
Irgendwie dich schlecht behandeln oder so. Aber ich sehe nicht, dass die Österreich von deren Augen, sondern ich kenne Leute so wie Annalie, so wie Regina, so wie ihren Mann Hansi, die sind gute Menschen. Und ich sehe nicht, ja, so halt.
Wenn du sagst, die Leute behandeln, also manche Leute behandeln dich schlecht, was machen die? Die schreien oder?
Schreien oder schimpfen oder scheiß Ausländer irgendwie rufen, weil ich habe vieles in der Arbeit auch erlebt. Wir haben mit, es waren Österreicher auch viele, aber manche waren wirklich, ja, die wollten sogar gar nicht reden mit Ausländern.
Mhm.
Die haben dich irgendwie als, keine Ahnung, Sklave gesehen oder so. Warum bist du hier? Aber ich kenne Österreicher, die sind gebildet, die sind in andere Länder Urlaub gemacht haben, die kennen die Menschen, die sind über alle Menschen. Wir sind alle von Fleisch und Blut. Keiner ist irgendwie, man kann nicht alle in den gleichen Topf schmeißen, verstehst du, was ich so meine? Mhm. Es gibt überall gute und schlechte Menschen.
Ja.
Es kommt drauf an, wo du gerade bist. Manchmal passiert irgendwas, aber meistens habe ich gute Erfahrungen hier. Ich habe mein Leben hier entwickelt. Ich bin zur Schule gegangen und das hat mir alles Österreich halt das ermöglicht.
Mhm.
Und dafür bin ich wirklich dankbar, dafür sehr dankbar, damit, dass ich hier, ich darf hier studieren. Ich darf hier machen, was ich Gutes halt, was ich machen kann hier.
Mhm.
Keiner wird auf meinem Weg stehen. Mhm. Du hast ja Bildungssystem, sehr gutes Bildungssystem. Verkehrssystem kann ich auch sagen. Es gibt ein sehr gutes Verkehrssystem hier. Ja, und viele andere Sachen.
Mhm. Hast du dir manchmal gedacht, weil du bist ja schon in einer ganz anderen Kultur aufgewachsen,
ja,
hast du dir gedacht, manchmal komisch, wie die Österreicher da, was sie da machen oder wie sie sich anziehen oder wie sie ihr Leben leben?
Aber ich war mit 14 hier.
Mhm.
Während dieser Zeit, ich habe mich irgendwie alles bearbeiten können.
Mhm.
Ich war nicht so erwachsen, wie ich herkam.
Ja.
Ich war 14, ich war noch sehr Jungkopf, weißt. Und dann während der Zeit habe ich alles akzeptiert, wie es ist hier halt. Hier leben Leute so und es ist so halt.
Mhm.
Bei uns leben ein bisschen anders, aber die Menschen sind Mensch. Egal ob in Österreich oder in Afghanistan oder woanders. Es gibt überall, wie ich gesagt habe, schlechte und gute Menschen. Es gibt bei uns auch natürlich, wenn du früher schaust, die Leute waren auch so wie dort, freizügig angezogen, PC und damals in diese sehr alte Regierung, dann haben die Leute ihn auch zerstört und so. Aber davor war auch so wie hier. Normal, Leute sind zur Universität gegangen, zur Schule gegangen, haben Hobbys gehabt, Fußball spielen. Wir sind Menschen alle, meiner Meinung nach. Wir sind alle Menschen. Egal, ob du bist hier geboren, ich bin in Afghanistan geboren. Aber wir sind trotzdem alle Menschen.
Hast du Wünsche oder Träume noch für dein Leben?
Ich habe keine Wünsche und Träume. Ich werde mich auf mich zulassen kommen, was passiert, wohin mein Schicksal mich hinbringt. Ich vertraue ein bisschen, ich glaube an Schicksal auch ein bisschen.
Aha.
Weil ich habe nie gedacht, dass ich irgendwann mal in Österreich bin und hier mit dir so ein Interview mache, aber das alles ist zugekommen und ich habe das akzeptiert. Ich akzeptiere auch viele Sachen, was mir passt halt, was wenn gut ist und so. Ich lasse auf mich zukommen eigentlich, so hätte ich gesagt. Mhm. Aber so einen großen Wunsch habe ich leider nicht. Großer Wunsch ist natürlich, wenn ich wieder meine Mutter live sehe und mit sie umarme einmal.
Ja.
Das ist mein Wunsch, ja. Mhm. Aber so ein Wunsch, dass ich irgendwas, keine Ahnung, so habe ich keinen Wunsch.
Mhm.
Oder ich wünsche, dass alle Menschen gesund bleiben und glücklich bleiben, ja.
Mhm. Lieber Tamim, danke, dass du deine Geschichte erzählt hast und danke für deine Zeit.
Ich danke dir auch und deine Zuhörer.
Mich hat das Gespräch mit Tamim sehr berührt und ich bin ihm extrem dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat. Meine Learnings habe ich in mein Paper Republic Ledernotizbuch mitgeschrieben. Paper Republic ist Partner von Erklär mir die Welt. Die machen sehr süße, nachfüllbare Notizbücher mit pflanzlich gegerbtem Leder aus Italien. Also, was steht heute drin? Was nehme ich mir mit? Erstens, die Ungewissheit ist riesig. Was für Tamim einer der schlimmsten Dinge war, war das Warten. Du wartest oft Tage, Wochen, weißt nicht, wo du bist, ob jemand kommt, wohin es dann geht, was dann passiert. Man ist total ausgeliefert, hat keine Kontrolle. Und ich glaube, jeder von uns kann sich da in ihn hineinversetzen, dass das einfach nur furchtbar sein muss. Zweitens, viele Menschen tragen Schicksale mit sich herum. Wir alle haben unseren Rucksack, aber einige Menschen haben dort viel, viel mehr drin als die meisten anderen. Dass der eigene Vater ermordet wurde, dass man auf einer 6-monatigen Reise durch das Ungewisse auch einen anderen Menschen sterben sieht und andere Schrecklichkeiten, die Tamim erlebt hat. Das Gespräch mit ihm hat mich daran erinnert, wie glücklich man sich schätzen kann, wenn man an einem sicheren, stabilen Ort auf die Welt gekommen ist. Drittens, einzelne Menschen können so viel bewegen. Oft haben wir das Gefühl, dass wir in der Welt zugrunde gehen, nichts ändern können, aber die Geschichte von Tamim zeigt, eine einzige Person, die sich Zeit nimmt und hilft, kann ein ganzes Leben verändern. Wenn jeder von uns, der die Zeit und Ressourcen hat, sich einen Teil davon nimmt und sie für andere einsetzt, dann sieht die Welt plötzlich gleich ganz anders aus. Schau mal auf meinem Kanal vorbei, ich habe noch viele andere persönliche Gespräche, auch viele andere Videos über Kapitalismus, über die Klimakrise, über die Geschichte, über Russland und Co. Also kann man viel lernen und freue mich, wenn du vorbeischaust. Bis bald.
Und jetzt noch das Outro von mir, David, dem Hörer des Monats. Ich bin Zoologe und Tierpfleger und höre Erklär mir die Welt am liebsten in den öffentlichen Verkehrsmitteln am Weg in die Arbeit. Ich höre den Podcast aber auch gerne neben dem Kochen zu Hause oder auch mal im Auto am Weg zum Tauchplatz. Da man den Podcast eben super neben diversen Aktivitäten hören kann und man nicht immer Zeit hat, die Nachrichten in den diversen Medien bzw. Zeitungen zu lesen, ist man mit Erklär mir die Welt auch immer gut informiert, was die aktuellen Themen betrifft. Vor allem kann ich hier die Folgen zum Jahresrückblick über Österreich mit Florian Klenk und Corinna Milborn sowie die Folge über den Weltjahresrückblick mit Tessa Tschischkowitz und Robert Teichler empfehlen. Diese zwei Folgen haben einen guten und interessanten Rückblick über die politische Weltlage sowie über die politische Lage in Österreich gegeben. Und jetzt noch die Credits. Vielen Dank an Valentina Pfattner und Thomas Pelkmann für die Mitarbeit sowie an Andreas Fischer von Sissi Grant für die Audio- und Videoproduktion. Ein Dankeschön geht auch an Therese Iliasch und Stefan Lasnik von Missing Link für die Vermarktung. Danke auch an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Danke ebenfalls an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Möchtest auch du unsere Mission für mehr Bildung und Aufklärung unterstützen, dann kannst du das auf erklärmir.at/support machen. Bis dahin, eine gute Zeit, euer David.